Wow. Komm, lasst uns doch mal, wir haben ihn angebetet, unserem lebendigen Gott, seinem Sohn Jesus Christus, dem Heiligen Geist, mal echt einen Applaus zu geben und sagen, danke, Herr. Und auch ganz herzlichen Dank euch vom Worship-Team. Ich genieße es bei euch, immer wieder im Worship, im Lobpreis dabei zu sein. Und Tobi, was du gerade gesagt hast, ist echt so ein Thema der letzten Wochen, Monate für mich selber, wo der Herr mir wieder sagt, Günther, positionier dein Herz in meiner Ruhe. Und das will ich euch echt auch nochmal zusagen. Es wurde schon ja gerade gesagt, positioniert euer Herz in seiner Ruhe. Ja? Hey, mich freut es, hier unter euch zu sein. Wow. Und was mir auch noch kommt, ich muss euch kurz sagen, mit dem Worship gerade, wenn wir immer anbeten und sagen, Jesus, du bist heilig, und es ist er. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Dass das Wort Gottes sagt, er ist heilig und ihr seid in ihm heilig gemacht. Ja, wir beten ihn an als der heilige Gott. Kurz, wir haben im Kolosserbrief den Vers gelesen, den kennt ihr vielleicht? In Christus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Da sagen wir alle Amen. Ja? Wir kennen ja auch den zweiten Teil des Verses. Da heißt es, und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Schon jetzt? Da denke ich, dann lese ich das, sag, Herr, das check ich nicht. Jetzt bin ich schon 20 Jahre Pastor, aber ich check's noch nicht richtig. Was bedeutet es? Und es macht so Spaß, aber im Wort Gottes das zu lesen. Sag schon mal, in ihm bin ich schon zur Fülle gebracht. Wir denken oft so vom Mangel her. Wir sind schon zur Fülle gebracht. Ihr seid schon zur Fülle gebracht. Hey, heute wahrscheinlich das letzte Mal für mich, dass ich hier predige. Davon gehe ich wahrscheinlich aus. Hey, ich habe mich hier immer, darf ich das so sagen, wurde es aufgenommen? Ah ja, ist auch egal. Sau wohl gefühlt, wirklich hier unter euch zu sein, mit euch Gemeinschaft zu haben, auch in diesen Räumlichkeiten. Ich finde, es sind super geniale Räumlichkeiten hier und vor allem, es sind ja nicht die Räume, sondern es ist die Gegenwart Gottes. Und es sind ihr, und das habe ich immer auch so genossen, diese Verbindung von den Herzen her miteinander, wo Beziehungen gewachsen sind und wo wir merken, hey, da ist der ähnliche oder dasselbe Heartbeat für das Reich Gottes hier unter uns. Ja, und ich war gestern, habe mal reingeguckt, habe ein paar schaffige Leute angetroffen in Kirchheim, im ehemaligen Möbelrau, habe mir mal das so ein bisschen angeguckt. Man kann sich schon super vorstellen, schon vieles passiert, manche Arbeit liegt noch vor euch. Hey, mich freut es so sehr, wirklich, das ist so tief aus meinem Herzen, dass ihr einfach jetzt, dass Gott hier Türen geöffnet hat. Ja, wo ihr weiß, ja, ihr seid da schon länger ja dran, Herr, wie geht's weiter? Und dann geschehen die Dinge plötzlich. Und ich glaube, beides brauchen wir nochmal, für, wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, wie kann das sich entfalten, sichtbar werden. Leidenschaft und Gelassenheit. Das sind für mich so diese Wortpaare, die mir immer, ja, wir brauchen eine Leidenschaft, Gott, Feuer, ja, fürs Reich Gottes, dass das sichtbar wird. Aber eben nicht eine verkrampfte, sondern auch eine Gelassenheit und sagen, Herr, du wirst die richtigen Zeitpunkte haben. Hey, und jetzt ist für euch der Zeitpunkt. Freut ihr euch? Echt, freut ihr euch, dass was tolles Café, Lebensraum, dann euer Gemeinderäumlichkeiten, das wird der Stadt Kirchheim gut tun. Und ich weiß ja, es geht euch auch nicht nur um die Stadt Kirchheim, sondern auch um die Region hier. Ja? Die wichtigste Frage in unserem Land, die wurde diese Woche auch geklärt. Wisst ihr, welche die war? Wer der neue Bundestrainer wird. Wisst ihr, was noch die viel, viel wichtigere Frage ist? Ist, wie wird das Reich Gottes auch in unserer Nation wieder neu sichtbar? Das bewegt mich so. Wie kann Gemeinde Kirche sein, um in dieser Kraft Gottes unterwegs zu sein und einen Unterschied zu machen? Das ist die bedeutende Frage. Ich hoffe auch, ich freue mich vielleicht auch nächstes Jahr EM 2024, wenn es über die Vorrunde hinaus auch geht. Ja, schön. Hey, aber das sind ja so kurzfristige Freudigkeiten. Hey, es gibt um viel, viel Wichtigeres. Und darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Ich habe mit meiner Family, wir waren dieser Sommer in Kroatien und sonst kriegen wir das auch nicht so hin, aber ich habe es tatsächlich immer morgens nach dem Frühstück so mit den Kids oder so, also Bibellesen gemacht. Und wir haben das Buch Nehemia durchgemacht, in diesen 2 Wochen uns angeguckt. Und als ich das gelesen habe und wir wieder zurück waren und ich schon ein bisschen guckte, welche Predigten auch bei uns, und dann wusste ich, predige bei euch hier. Manchmal mache ich es ja tatsächlich so, dass ich manchmal eine Predigt nochmal überarbeite, die ich schon mal gehalten habe und auch woanders predige. Weil ich ja, jemand hat mal gesagt, eine Predigt, die es nicht wert ist, auch zweimal gehalten zu werden, ja, die kann man auch lassen. Also man darf auch was, ja, muss nur wieder das erneuern, aber für diesen Gottesdienst heute habe ich das wirklich für euch vorbereitet. Oder da war einfach das auf dem Herzen, das Buch Nehemia mit euch anzuschauen. Da geht es um einen Aufbau. Und ich glaube, das ist ein prophetisches Buch für überhaupt für Gemeinde Jesu, wenn wir drüber nachdenken. Und das ist ja unser Herz, dass wir etwas aufbauen. Klar, ihr baut jetzt an Räumlichkeiten, aber ihr wisst auch, das ist das Äußere, das ist wichtig. Das braucht's auch, wo Gemeinde versammeln kann. Aber es geht eben um diesen Aufbau im Reich Gottes. Und ich habe was echt, 5:30, ich habe echt was mit euch vor. In einer Predigt das ganze Buch Nehemia. Wir werden das so machen, weil das natürlich nicht in allem dann so in die Tiefe geht. Ich habe mir das so überlegt gehabt. Ich werde einige Punkte, 12 Punkte, kurz erwähnen. Bibelvers dazu, fast aus jedem Kapitel. Und ich gebe euch das mal durch. Jetzt kriegt es wie in der Schule ein Skript, dass ihr da ein bisschen mehr folgen könnt. Also immer nur ein Blatt vor der Rückseite, wenn ihr es einfach mal durchgebt, dann könnt ihr das einfach, wer will, ein bisschen Notizen machen. Und ich sage immer wieder, Predigt ist vor allem eines, Inspiration, Transformation, dass das, was in deinem Herzen auslöst, da bist du mitverantwortlich. Dass du, jemand hat vorhin mal gesagt, dass man sich zu den Füßen Jesus setzt und nochmal verstoffwechselt, das, was man gehört hat. Hey, ich selber, Günther, wie viel 1000 Predigten habe ich schon gehört? Und ich weiß, man kann nicht jede Predigt tief nochmal, aber wo du merkst, das ist jetzt was Wichtiges, nimm dir nochmal in dieser Woche Zeit, lest dir diese Verse nochmal durch, bete darüber, ring da, redet im Hauskreis oder wenn ihr ein Gebetstreffen habt, redet nochmal, dass das tiefer einfach reingeht. Wie gesagt, ich kann einfach jetzt mal ein paar Schlaglichter geben, durchs Buch Nehemia einfach durch, was ich wichtig finde. Und das hat mich neulich so begeistert, wirklich, wie das Reich Gottes sichtbar werden kann. Wie dieser Aufbau des Reiches Gottes vorangehen kann. Steigen wir ein. Nehemia. Für manche kennen das Buch, ganz kurz diesen Kontext, um was es geht. Es ist eine ganz, ganz wichtige Zeit für das Volk Israel. Sie kommen aus dem Exil wieder zurück. Exil war Traumata für das Volk Israel. Was ist passiert? Circa 586 vor Christus wurde Jerusalem zerstört und die Juden ins Exil nach Babylon gebracht. Und sie wurden eigentlich ihre Identität beraubt. Es war aber auch Gericht Gottes. Und es war da nieder. Das war eine tiefe, tiefe Identitätskrise, das das Volk Israel hatte. Und bei Nehemia, der ungefähr, wir reden so über das Zeit 446, da sind die Ausleger sich nicht ganz so sicher, aber circa 446 vor Christus, also gut 100 Jahre später, als er gewirkt hat, das ist eine Zeit, wo er mit Esra zusammen, das muss man auch wissen, Nehemia, Esra, im hebräischen Alten Testament ist das ein Buch. Ja, das gehört zusammen und ist eigentlich auch zeitgleich. Sie haben zusammengewirkt. Esra kam schon ein bisschen früher aus dem Exil wieder zurück als Nehemia und er hat mit einigen schon angefangen, den Tempel wieder aufzubauen in Jerusalem. Und wir müssen verstehen, dass diese Rückkehr in der Zeit, also so um 500, da war es so, dass eben die Babylone wurden besiegt von den Persern. Und der Perserkönig, der hatte eine andere Strategie, der hat auch die Völker, die ins Exil geführt worden sind, wieder ansiedeln lassen in ihre Heimat. Und es sind manche wieder, der Juden wieder zurückgekehrt, eben nach Jerusalem in die Umgebung. Und es war wie so ein Neuanfang.
Tempel zerstört, Jerusalem zerstört, alles da nieder. Und jetzt ist die Rückkehr, jetzt ist der Start wieder in was Neues hinein. Also das ist für das Volk Israel eine ganz, ganz gewichtige Phase oder Zeit, wo es nochmal darum geht, wieder neu zu sich selber zu finden. Wer sind wir denn eigentlich? Und mitten da hinein Nehemia. Nehemia hat gelebt in dieser Zeit auf dieser Burg Susa, das war die Winterresidenz des Perserkönigs. Und was hat er für einen Job gehabt? Manche wissen's. Mundschenk. War das ein guter Job oder? Ja, beste Weidekosten, ja, ist ja gar nicht so schlecht. Hey, Mundschenk zu sein, das war eine Vertrauensperson, number one. Der musste alles auch vor dem König zuerst mal. Also in der Zeit wurden manche Könige auch ins das Leben beendet durch Vergiftungen und andere Dinge. Und der Mundschenk war natürlich verantwortlich für einen guten Wein. Er musste gucken, dass guter Wein und hat das, er musste ein bisschen Ahnung haben von Wein. Ich habe da nicht so arg viel Ahnung. Und er war eine Vertrauensperson, eine hohe Stellung. Und eigentlich insgesamt war bei Nehemia das so, dass er im Grunde genommen ein sorgenfreies Leben geführt hat. Ja, er war zwar Ausländer auf der Burg Susa, aber ihm selber, ihm als Nehemia, ging's nicht schlecht. Dem ging's eigentlich soweit gut. So, und jetzt gucken wir uns diese, ihr habt die Verse auch drauf auf eure, jetzt gucke ich mal, ich mach mal hier, ja. Wir gehen jetzt wirklich zügig diese Kapitel durch und ich sage, wie gesagt, immer wieder zu einzelnen Versen, einzelnen Punkten versuche ein bisschen auszuweiten. Aber wie gesagt, ihr müsst es nochmal in Ruhe für euch nochmal angucken. Also, Nehemia 1, Vers 4, Kapitel 1. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder, also hier schreibt Nehemia, und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Herrn, vor dem Gott des Himmels. Die Geschichte ist so, dass Nehemia, ihm geht's gut. Es kommen Leute, die in Jerusalem waren, wieder zurück zur Burg Susa. Unter anderem sein Bruder und noch andere Weggefährten. Und Nehemia fragt und sagt, wie steht's denn um Jerusalem? Erzählt mir mal. Und sie erzählen ihm in wirklich krassen Beschreibungen, wie schlimm's noch um Jerusalem steht. Die Tore verbrannt, die Mauer niedergerissen. Wir lesen im Esra, die haben im Tempel angefangen, aber da gab es auch wieder Unterbrechungen. Und Nehemia hört dieses. Und er hätte auch können reagieren und sagen, boah, echt Mist. Blöd für die Leute da. Ich guck mal, ob ich noch genug Wein im Keller habe. Ja? Was passiert aber bei ihm? Da heißt es zutiefst, wenn er nur mal den Vers bebetet, bebetet mal diesen Vers. Wir müssen manchmal Wort Gottes nicht nur lesen, sondern wirklich bebeten. Da heißt es wirklich, er setzte sich nieder und weinte, ihm hat der Boden und die Füße weggehauen, als er diese Not gehört hat. Das hat sein Herz zutiefst bewegt über die Zerstörung Jerusalems. Er hat ein bewegtes Herz und ich glaube, wenn wir über Reich Gottes bauen, auch für euch als Gemeinde, aber es gilt überhaupt für die Gemeinde Jesu, es fängt immer an mit einem bewegten Herzen über die Not, über die Kraft der Zerstörung auch von Sünde, über all das Ungerechtigkeit auch in dieser Welt und über die Hoffnungslosigkeit, die die Menschen haben und dass es unser Herz bewegt. Jesus weinte mal, ja? Über Jerusalem. Es hat ihn zutiefst bewegt. Es reicht nicht, ich glaube nicht, wir können nicht über Appell kommen, man muss da mitarbeiten, mit dabei sein. Es fängt mit einem veränderten, bewegten Herzen an. Punkt number one. Und das kannst du auch vielleicht nicht nur machen. Und ich muss hier auch eines deutlich sagen. Vielleicht nicht jede Not, und ist auch gut so, muss dein Herz bewegen. Weil das können wir nicht tragen. Aber lass dir von dem Herrn eine Last, ihr wisst, was ich mit Last meine, aufs Herz legen für diese Region. Ja, Nochmal, Nehemia hätte können einfach sagen, ja, mir geht's ja gut. Vielleicht geht's dir gut. Hey, Halleluja. Aber vielleicht kämpfst du auch mit dem Leben. Ja, bring das dem Herrn. Der Herr ist mit dir auch. Ich will das nicht kleinreden. Aber wir müssen einmal wieder gucken, ist unser Herz, hat's da noch Kapazität für all diese Not, auch in unserer Region? Also mit einem bewegten Herzen fängt letztendlich allem an. Jemand sagte mal, und das finde ich ein guter Satz, nur was wir lieben, können wir verändern. Also wo unser Herz bewegt ist. Leute, sonst kommt es oft so von oben herab, wenn ich dieses mitfühlende Liebe einfach da ist. Punkt 1. Punkt 2. Im Austausch mit Gott. Nehemia 1, 5, 6. Also wir sehen, sein Herz ist bewegt. Und was tut Nehemia? Geht er gleich in Aktion? Hier heißt es, im ersten Vers 4 auch noch, fastete und betete. Und dann betet er, ach Herr Gott des Himmels, groß und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Also Nehemia bringt die Not, das was ihn bewegt, zuerst im Gebet, im Austausch mit Gott. Ich glaube, das glaube ich zutiefst. Wenn wir nicht Streulicht, sondern Laserlicht, Fokuslicht, kraftvolles Licht, dann kommt es aus einer hörenden, betenden Gemeinde heraus und Gemeinschaft heraus. Es geht nicht nur um Gebet, um des Gebets willen, aber wirklich eine Beauftragung. Ihr seht es in dem anderen Vers, das ist schon Kapitel 2, da heißt es, ich hatte noch niemanden davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hat. Ja, wo ist denn dieser Plan in sein Herz gekommen? Durch Gebet, durch Austausch. Und ich sehe das immer wieder bei Jesus. Was hat er gemacht? Er hat sich immer wieder zurückgezogen auf den Berg und hat gebetet. Er hat, mit seinem Papa war er im Austausch. Er hat, Vater, wie ist die Situation? Was heißt es für uns? Ja, jetzt seid ihr mal mit dem Umbau noch beschäftigt und so, aber dann auch wieder die Fragen sagen, Herr, was hast du für uns gegeben? Wie entstehen denn Berufungen? Nicht jede Gemeinde hat auch die gleiche Berufung, nicht jeder Mensch hat die gleiche Berufung, aber wie kreiert sich denn Berufung in deinem Inneren? Doch nur durch Austausch mit ihm. Das reicht doch nicht nur, wenn ich zu dir sage, Horst, du solltest das und das und das machen. Manchmal gibt's so ein Wort, wo jemand auch sagen kann, hey, ich sehe da etwas für dich. Aber das ist immer noch zu dünne. Du musst es selber eine innere Zeugnis haben vom Herrn im Austausch direkt mit ihm. Das nimmt dir niemand ab. Also, ich ermutige uns als Gemeinde Jesu wirklich in diesem Austausch mit dem Herrn da immer wieder zu sein und Berufung eben aus dem Gebet heraus zu empfangen. Das Dritte. Wir haben 12, gell? Also 12 Punkte. Visionsstrategie. Manches geht ganz nur, sind nur ein paar Sätze. Aber hier nochmal. Die Situation ist die, Nehemia bekommt die Erlaubnis, ja, eine andere Story, tatsächlich von seinem König nach Jerusalem gehen zu dürfen. Ja? Da gehen so 4 Monate ins Land. Ja? Ist immer wieder Zeit des Gebets und auch des Wartens. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ja, wo er nicht wusste, wie reagiert der König, aber er hat Gunst. Gott hat etwas vorbereitet in seinem Herzen von dem König. Und dann darf er gehen. Und er geht nach Jerusalem, hat so ein paar Papiere dabei, dass er da die Erlaubnis hat zu bauen und so weiter. Aber interessant ist es, was Nehemia dann macht. Ich ritt also bei Nacht, um die eingerissenen Mauern Jerusalems und die niedergebrannten Tore zu begutachten. Ich habe oben geschrieben, Vision und Strategie. Wisst ihr, wenn wir im Reich Gottes sind, dann hat es viel, was, habe ich gerade gesagt, mit Gebet zu tun. Aber Gott hat uns auch ein Hirn gegeben, einen Verstand, eine Strategie, wo wir sagen, Herr, wie setze ich es denn um? Und da braucht es erstmal vielleicht manchmal eine Analyse. Also gucken, Was braucht's denn? Ich kenne Gemeinden, die haben, gut, das ist jetzt vielleicht in größere Städte in ihrem Quartier, wo sie jetzt neu angesiedelt oder Gemeindegründung gemacht haben, die zuerst mal eine Umfrage oder hingehört haben, sagen, welche Leute leben denn überhaupt an diesem Ort? Was sind denn ihre Nöte? Was sind denn ihre Fragen? Versteht ihr? Wie soll ich sagen? Ich glaube, dass Gott uns seine göttliche Weisheit geben möchte. Nicht immer nach menschlicher Strategie, aber ich glaube, so ein bisschen strategisches Denken, das ist nicht alles nur weltlich, sondern hier sehen wir bei Nehemia, er musste sich zuerst mal einen Überblick verschaffen. Was braucht es denn? Und ich bitte euch einfach auch als Gemeinde, dass wir das auch als Gemeinde manchmal Zeit haben, als Leiterschaft zusammenzusitzen und nicht nur immer zu, wie soll ich sagen, dass das normale Gemeindeprogramm läuft, sondern immer wieder sagen, Herr, was sind deine Strategien? Nochmal, und das ist die Vision, hier heißt es, kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen. Und dann heißt es, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Man könnte auch sagen, damit wir wieder in Sicherheit wohnen können. Damit die Jerusalem wieder zu ihrer ursprünglichen Berufung kommen. Das meine ich mit Vision, damit. Das kleine Wörtchen damit ist so wichtig. Was macht Nehemia? Er hat eine Strategie, aber er hat auch eine Vision, die er teilt. Die Leute muss klar sein, warum machen wir jetzt den ganzen Aufwand? Warum werden wir das jetzt angehen, die Mauern Jerusalems aufzubauen? Man muss sich vorstellen, es haben wenige in Jerusalem gewohnt, sondern mehr in die umliegenden Dörfer. Und die haben mittlerweile, die wohnen da schon seit ein paar Jahrzehnten. Die sind schon aus dem Exil schon länger zurückgekommen. Die haben sich auch in ihrer Landwirtschaft bequem gemacht. Also was heißt bequem, aber haben da ihr Auskommen so gehabt. Sich auch eingerichtet. Warum sollten sie sich jetzt den Stress machen, Jerusalem wieder aufzubauen? Hier geht es um die Frage des Why. Des Warums. Wenn das nicht tief in unserem Herzen ist, in eurer Gemeinde ist, in der Gemeinde Jesu und sagt, warum denn der ganze Aufwand? Warum machen wir denn das? Immer wieder der Kern. Ich lese gerade so ein Buch. Die erste Frage ist immer die nach dem Why. Sinek heißt der. Weißt du, das ist so ein bisschen ein Berater. Und dann muss man drauf immer wieder gucken. Nicht nur, was wir machen und wie wir es machen, sondern das Entscheidende ist immer die Vision, also das Why. Warum seid ihr jetzt in der Alleenstraße? Oder ist das schon Alleenstraße, gell? Die Hausnummer dann. Was ist euer, nochmal dieses Why für euch nochmal zu klären und zu fokussieren? Ich glaube, dass das wichtig ist. Alle packen an Kapitel 3. Da habe ich jetzt kein Vers. Wo wir das gelesen haben mit unseren Kids. Also wenn du vorhast, wenn vielleicht Jungverheiratete, die bald Nachwuchs bekommen oder sonst was. Falls du Ideen für Namen brauchst deiner Kinder, lese mal Nehemia 3. Hey, das sind Hammernamen dabei. Was ich aber so spannend finde, war beim Lesen oder die Frage, warum sind alle einzeln aufgezählt, die hier mitwirken? Jeder in seinem Bauabschnitt, das sind ja dann die eingeteilt, Strategie hatten wir gerade, das sind nicht alle drauf zu und haben wild gearbeitet, sondern Nehemia hatte ganz klare, hat gesagt, so und so und so und so machen wir's. Warum sind alle aufgezählt? Ich finde es so wichtig, das ist eine Wertschätzung, dass jeder Einzelne wichtig ist. Ganz kurz ins Neue Testament, lest mal Römer 16. Der Römerbrief ist ja der theologische Brief schlechthin. Wie endet der Römerbrief? Römer 16, da zählt Paulus seine ganzen Mitarbeiter auf. Namentlich. Und haut Wertschätzung raus. Das sind die, die das Haupt für mich hingehalten haben. Meine treue Mitstreiter. Und dann zählt er die ganzen Namen irgendwie auf. Hey, und das macht so deutlich, wie wichtig und bedeutsam es ist, dass jeder auf seine Weise, nicht jeder gleich, aber jeder auf seine Weise mit in diesem Projekt Mauerbau oder Reich Gottesbau mit anpackt. Du hast es vorher gesagt gehabt, das Bild da auch hervortreten, es kann in unterschiedlicher Weise irgendwie auch sein. Aber ihr müsst nochmal lesen, ich habe mir nochmal, glaube ich, aufgeschrieben in Kapitel, gerade in 3, Vers 5, da heißt es nur so, also alle arbeiten mit, da heißt es, außer ein paar Vornehme, die ihre Nacken nicht beugten oder so ähnlich, ist in meiner Übersetzung. Weißt du, habt ihr eine andere Übersetzung oder? Ah ja, genau. Also Nehemia 3, Vers 5. Alle haben mitgemacht, außer ein paar. Und wisst ihr, was das für Leute dann waren? Kennt ihr Muppet Show? Muppet Show, das sind die, also ich meine jetzt gar nicht, Entschuldigung, aber das ist bei der Muppet Show, kennt ihr das? Das ist, also kennt ihr das noch? Da sitzen so zwei, wie heißt er? Zwei ältere Herren, ihr seid ja nicht alt, ihr seid jung, frisch, gar nicht. Nur einfach, das war mal so ein Gedanke, wo ich einfach sage, die da oben sitzen und miteinander diskutieren und miteinander reden und bewerten und beurteilen, was da unten dann alles läuft. Wisst ihr, ich bin ein alter Fußballer und ich weiß, man hat früher immer gesagt, die Zuschauer können schon kritisieren und reinschreien und rummachen, die zahlen ja auch damals 3 Mark Eintritt, ja. Aber im Reich Gottes geht es nicht um Zuschauer sein, sondern komm aufs Spielfeld. Das ist manchmal herausfordernder, aber das macht einfach Spaß. Und ich wünsche euch alle miteinander, ja. Jeder auf seine Weise, die sind unterschiedlich eingeteilt. Und bitte, wenn jemand woanders am Arbeiten ist, eine andere Berufung hat, bewertet es nicht gleich. Und sagt, oh, du bist ja nicht, arbeitest ja nicht jetzt an meinem Mauerabschnitt mit. Der arbeitet vielleicht woanders mit. Ich sage immer wieder, Reich Gottes für mich ist natürlich der Dienst und das Mitwirken innerhalb der Gemeinde, aber genauso ereignet sich Reich Gottes im außerhalb der Gemeinde mitzuwirken. Reich Gottes ist für mich immer die kürzeste Definition dort, wo der Wille Gottes zur Geltung kommt. Weil der Wille Gottes ein heilsamer, ein lebensfördernder Wille ist. Und dort, wo du in deiner Firma, in deinem Business, in deinem im familiären, in Nachbarschaft und so weiter, wenn jemand sagt, meine Art ist es, Trainer zu sein, Jugendtrainer von irgendetwas, und da bringe ich mich ein, ganz bewusst. Ich bin Elternbeirat, ich bringe mich da ein und gestalte da mit. Urteilt da nicht, tauscht euch aus, weil ihr könnt euch gegenseitig befruchten, aber urteilt da nicht drüber, was ist besser oder was ist schlechter. Da hat Gott unterschiedliche Berufungen gegeben. Pusht euch eher gegenseitig. Aber habt ein weiteres Bild, wie sich Reich Gottes ereignen kann, als nur innerhalb der Gemeindemauern. Alle packen mit an. Entmutigung von außen. Seid ihr schon mal entmutigt gewesen? Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass die Mauer wieder aufbauten. Also es gibt immer wieder Mächte und Kräfte und Leute, die sind nicht amused, wenn die Gemeinde Jesu sich entfaltet, entwickelt und das Reich Gottes sichtbar wird. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Und der Tobia, der Ammoniter, der neben ihm stand, warf ein, was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Hört er da den Spott raus? Ja, die werden so, da wird sogar ein Fuchs einreißen. Ja? Und dann Nehemia, da betet ich, höre uns, unser Gott, wie verachtet wir sind. Entmutigung. Ich glaube, dass das mit, neben vielleicht Unversöhnlichkeit in manchen Stellen, Enttäuschung, aber Entmutigung, das ist mit der Killer Nummer eins, warum Einzelpersonen und vielleicht nachvollziehbar, aber auch eine Gemeinde weit, weit unter ihren Möglichkeiten bleibt. Rechne damit, dass Entmutigung kommen will. Wenn vielleicht in eurem Umbau nicht alles gleich so klappt, wenn die Handwerker nicht kommen wie geplant, aber das sind vielleicht noch Kleinigkeiten. Aber wenn irgendwie von außen Entmutigung kommen will, achte darauf. Mich bewegt immer wieder diese Davids-Geschichte und Goliath. Als David sagte, hey, es kann doch nicht sein, dass der unbeschnittene Philister gegen die Heerscharen Gottes so die verhöhnt. Und was hat er gemacht? Entmutigt. Ja, die waren völlig entmutigt. Und er sagt David, nein, ich stehe da auf. Und wer kommt dann? Sein eigener Bruder Eliab. Der sagt, hey du Junger, Kleiner, geh heim zu den Schafherden. Du bist nur gekommen, um uns Vesper zu bringen. Hau ab. Ja? Entmutigung. Ein Entmutigter entmutigt sehr oft.
Schaut, wer mit euch redet. Ja? Schaut, wem er euch aussetzt. Lasst nicht, wenn ihr das spürt, es kommt Entmutigung. Steht da zusammen. Ja, können wir auch noch vieles dazu sagen. Ihr habt noch geschrieben, auch direkte Angriffe des Feindes. Das eine war eher so Spott, Hohn, Entmutigung. Was wollt ihr schon? Ach, ihr kleines Christuszentrum, ihr mit eurer paar Leute, was braucht es euch auch noch in Kirchheim oder whatever? Also solche Gedanken vielleicht, sagen wir mal in eigene Gedanken an, oder auch von außen. Ja, aber hier geht es jetzt auch um direkte Angriffe des Feindes. Ja, wo es heißt, sie schlossen sich zusammen und planten in Jerusalem einzufallen. Da geht es nicht mehr nur um Spott, sondern da geht es um direkte Angriffe des Feindes. In Johannes 10 sagt Jesus selber, dass der Feind gekommen ist, um immer wieder zum Rauben und zu stehlen. Und guck mal hier, das fand ich in der Übersetzung auch klasse. Sie sollten das nicht erkennen, das ist ihr Plan gewesen, nur Gott hat es Nehemia gesagt und es wurde dann entlarvt, bis wir mitten unter sie gekommen sind und sie erschlagen und darum geht's ja immer, das Werk zum Stillstand zu bringen. Paulus sagt klar in Epheser 6, ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und darum, also sei da auch wachsam, wo solche Angriffe kommen wollen. Ja, nicht gegen Menschen. Gott, der Widersacher gebraucht vielleicht manchmal tatsächlich Menschen, wie hier auch. Aber dass wir, und das ist ja dieses wunderbare Bild mit der Kelle und mit dem Schwert, wo sie dann bauen. Beides. Lasst uns da wachsam, achtsam auch sein. Und wisst ihr, was das Schwert ist? In Epheser 6 ist das Schwert des Geistes. Alles in Epheser 6 in der geistlichen Waffenrüstung sind eigentlich Defensivgeschichten. Also Brustpanzer, Helm und ist super. Wir haben die Waffenrüstung. Eine Sache ist mir auch ein bisschen offensiv, Angriffsding. Und das ist das Schwert des Geistes. Welches ist das? Wort Gottes. Wie hat Jesus den Feind in die Flucht geschlagen? Ja. Indem er Wort Gottes und nicht nur irgendwie zitiert, sondern proklamiert hat. Und ich glaube zutiefst, wenn wir reden, schon viele Jahre über geistliche Kampfführung und so weiter, da ist vieles gut. Aber wenn ihr Gemeinde und Einzelne nicht verwurzelt sind im Wort Gottes und nicht wissen, wie sie mit dem Wort Gottes kämpfen können, ist jede, glaube ich, Strategie von geistlicher Kampfführung greift zu kurz, weil zuallererst ist das Schwert das Wort Gottes. Und ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich glaube, da ist auch Wahrheit dran. Der hat gesagt, die Zukunft der Kirche wird sich daran entscheiden, wie stark die Kirche oder die Gemeinde Jesu im Wort Gottes verwurzelt ist. Und ich habe den Eindruck, ihr habt nur den Eindruck, junge Generation, vielleicht ist es bei euch anders, ja, also ich feiere die junge Generation. Ich rede immer wieder mit meinem oder Jugendpastor oder Mitpastor Paul, der ist ja bei uns für die Jugend zuständig, und er sagt einmal, Günther, ich feiere das so, die sind so Hammer im Worship dabei, da ist so ein Feuer, ja, und genießen Gemeinschaft und das ist so klasse. Aber weißt, ich nehme irgendwie wahr, Bibel liest kaum einer oder ganz wenig. Und das ist ja irgendwie für die Frage, und da geht es jetzt auch nicht drum, du musst jetzt die Bibel, wenn ich das auch hier, das Why nicht begreife, dass ich es brauche für die Kämpfe, die dann kommen, wo ich mich draufstelle. Ich habe letzte Woche bei uns über die Gerechtigkeit in Christus gepredigt. Wenn dann Kämpfe und Gedanken kommen, und das hatte ich die letzten Wochen, Monate auch immer wieder, gewisse Form von Anklage, wo ich Dinge vermasselt habe. Wenn ich da nicht das Wort Gottes nehme, Römer 8, ist Christus für mich? Wer kann gegen mich sein? Oder ist Gott für uns? Wer kann gegen mich sein? Wer kann Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Und das hat mir nochmal jemand zugeschrieben. Und das muss ich für mich aussprechen. Und dann ist vielleicht nicht gleich alles weg. Aber ich merke, wie dann doch etwas in meinem Denken sich verändert. Wir brauchen das Wort Gottes ganz neu. Ja?
Und die Frage ist, und das ist eher der Austausch mit der jungen Generation, sagt, hey, was würde euch helfen, mehr in das Wort Gottes noch einzutauchen? Was braucht es da? Aber ich glaube, dass das eine wichtige Geschichte ist, wenn wir gegenüber dem Feind bestehen wollen. Einheit im Volk, auch ganz kurz. Bisher waren die Dinge eher von, zum Teil der Spott und die Angriffe eher von außen. Leute, ich habe es in meiner Gemeinde schon echt erlebt. Dort, wo wir von außen schlecht geredet worden ist oder irgendwie Druck gekommen ist oder Herausforderung, das hat uns eher als Gemeinde, der Druck von außen schweißt eher manchmal zusammen. Was herausfordernd ist, wenn es von innen her nicht stimmt. Da hatte ich zwei Erfahrungen, 2.6, 2.7, 2.12, 2.13, wo es innerhalb, das war eher stark auch Leiterschaftskonflikte. Und nochmal, das darf es geben und das gibt's auch. Und das ist im Reich Gottes nicht immer alles ei, dei, dei und so. Manchmal gibt es so unterschiedliche Ansichten. Aber hier in der Situation, das ist interessant und Nehemia achtet da drauf. Da geht es darum, dass manche aus dem Volk, da gibt es auch Reichere und Ärmere und manche verschulden sich bei anderen und die müssen ihre Kinder eigentlich denen geben als Arbeiter, um einfach ihre Schuld auszulösen. Also innerhalb, sie haben eigentlich gemeinsam ein Projekt, Jerusalem aufzubauen und machen sich aber gegenseitig das Leben schwer. Es ist ein Angriff auf die Einheit. Nochmal, ich möchte euch echt herausfordern, seid ihr unterschiedlich als Gemeinde? Ja, klar, sind wir alle. Aber das ist doch gut. Und da darf es auch mal reiben. Reibung erzeugt Hitze. Ja, Wärme ist auch gut. Man darf manchmal. Aber eines möchte ich euch echt ans Herz legen. Dort bei Nehemia, da war manchen das scheißegal, die Not, jetzt, wenn manche da ihre Kinder verpfändet haben oder sonst irgendwie und wirklich gedarbt haben. Bewahrt eure Herzen in dem Sinn, dass es immer wieder offen ist füreinander. Verschließt nicht. Einheit ist dort gefährdet, nicht wo man mal unterschiedlicher Meinung ist, sondern dort, wo man Herzen voreinander verschließt. Und es ist so wichtig. Und nochmal, der Feind versucht, die Dinge zum Stillstand zu bringen. Ja, das sind wichtige prophetische Dinge aus Nehemia, die auch für unseren Bau wichtig sind. Geistliche Erneuerung. Ihr müsst auch mal das ganze Kapitel 8 eigentlich und eigentlich auch Kapitel 10, da geht es im Grunde genommen darum, dass sie haben jetzt die Mauer eigentlich fast fertig gebaut schon. Und dann lesen sie aber die Schriftrollen. Und aus diesem Lesen heraus wird ihnen nochmal die Größe Gottes bewusst und sie beginnen mit einem Hammer-Worship, einem Hammer-Lobpreis. Und da wird so sehr deutlich, worum es Gott letztendlich geht. Wisst ihr, die Stadtmauer ist wichtig. Aber was Gott noch viel wichtiger ist, ist einfach die Herzensbeziehung zu ihm. Und da geht es um diese geistliche Erneuerung in diesem. Und man kann manchmal in gerade Zeiten, wo man jetzt viel vielleicht praktische Arbeit macht, und das ist wichtig und das ist gut und das braucht es auch. Aber zuallererst, ich kenne Leute, die so viel für den Herrn gedient haben. Aber ihr Herz hat sich trotzdem entfremdet von ihm. Ja? Und hier geht es um diese geistliche Erneuerung im Volk Gottes. Ja? Kapitel 9. Ich glaube, das ist so wichtig. Psalm 103 heißt es, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. In Kapitel 9, da wird von Adam und Eva, von der Erschaffung der Welt, Gottes Wirken durch ganz Israel, während der ganzen Historie, Geschichte Israels bis zum heutigen Tag, ausgesprochen und proklamiert. Es ist ein Blick zurück auf das Reden Gottes. Warum ist das wichtig? Weil eines deutlich wird, mein Gott ist treu. Unser Gott ist treu. Und er kommt mit seinen Plänen zum Ziel. Auch wenn wir es manchmal vielleicht vermurksen oder sonst was. Aber er kommt mit seinen Plänen zum Ziel. Daher, schaut auch manchmal zurück. Wie lange gibt es euch jetzt hier? Also insgesamt seit Gründung? 2007. Macht euch mal bewusst seit 15, 16 Jahren. Was hat der Herr schon alles durch euch gewirkt? Wo habt ihr ihn immer wieder schon auch erlebt? Warum? Weil es euch ermutigt für die Herausforderung der Zukunft. Weil was stimmt? Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Diesen Blick da zurück. Das andere ist eigentlich ähnlich. Ah ja, genau, das ist noch Kapitel 10. Da geht es auch nochmal um Erneuerung des Bundes. Und da fordert Nehemia auf, da geht es ganz konkret um drei Sachen. Da geht es um den Sabbat halten, da geht es um Geben für den Tempel, für die Leviten und nicht Mischehen einzugehen. Ja, das waren drei ganz konkrete Sachen. Weil das waren alle, auf das kann ich jetzt gar nicht alles eingehen, warum die drei Sachen jetzt da so herausgehoben sind. Es lohnt sich mal wirklich zu studieren, warum die drei Sachen wichtig sind. Und Nehemia fordert das Volk Gottes heraus, Entscheidungen zu treffen. Und zu sagen, wollt ihr, macht ihr das, diese drei Dinge. Und erklärt es dann aber auch, warum das wichtig ist, warum das zu ihrer Identität dazugehört. Aber er überlässt ihnen die Entscheidung und das Volk sagt, ja, wir wollen Sabbat halten, wir wollen keine Mischehen eingehen, also Mischehen heißt mit anderen Völkern, und wir wollen die Leviten versorgen. Wir wollen, dass das einfach, also auch die Abgabe an den Tempel, dass das wichtig ist. Ich habe mir nur in der Vorbereitung überlegt, ich glaube, Gott führt uns immer wieder dahin. Er kommt mit seinen Plänen zum Ziel, das glaube ich. Ja. Aber es gibt manchmal Phasen in unserem Leben, wo Entscheidungen gefragt sind. Wo einfach der Herr uns sagt, willst du? Und dann braucht es mein Einverständnis, mein sagen, ja, Herr. Vielleicht hast du schon länger erkannt und spürst, wie der Heilige Geist dich schon länger herausfordert, das oder jene Sache anzugehen. Versöhnungsschritt zu tun. Neue Berufung vielleicht zu ergreifen. Dort, wo du drin hängst, vielleicht in Süchte. Ich hab immer wieder ein seelisches ich mache da jetzt nicht so tief auf, aber ich habe immer eine innere Herausforderung, die mich echt manchmal plagt und blockiert. Und ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, ich gehe nicht auf die Couch, aber ich gehe in Seelsorge. Ich muss das und will das angucken. Und es war einfach eine Entscheidung und ich bin noch nicht in allen Dingen durch, aber ich kann euch nur sagen, da war so viel Segen drauf. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber Entscheidungen als Gemeinde, auch wenn man merkt, jetzt ist irgendwie dran, eine Entscheidung zu treffen, oder im Punkt auch Finanzen, ja, sagen, hier treffe ich eine Entscheidung, eine klare Entscheidung, wo der Herr irgendwas sagt, hey, lass los, an irgendeiner Stelle, dann, wenn du es merkst und es ist jetzt dran, jemand sagte mal, des Teufels schönstes Möbelstück ist die lange Bank. Ja, ja, man verschiebt's. Oder für andere ist vielleicht überhaupt die Entscheidung, wirklich mit Jesus echt ganze Sache auch zu machen. Kommt zum Schluss. Das habe ich eigentlich vorher schon gesagt. Ihr müsst mal das Kapitel 12 lesen, das finde ich so klasse. Als die Mauer fertig ist, hat Nehemia nicht gleich gesagt, okay, was ist das nächste Projekt? Sondern sie haben Dank, da heißt es, müssen wir weiter mal lesen, die haben Dankchöre aufgestellt, das ist so bildlich, stell mir vor. Die eine Dankchor zieht in die Richtung, die andere, also über die Stadtmauer, und dann treffen sie sich wieder. Man holte die Leviten und sie mit Freuden, mit Danken singen Zimbeln, Psalter und Harfen. Ich hoffe, ihr macht ein richtig cooles Einweihungsfest. Und ich komme da gern dazu, wenn ihr eingeladen wird. Nein, aber einfach, hey, man arbeitet, man ist was dran, aber Gemeinde Jesu ist auch eine Festgemeinde. In dem Alten Testament, was das Volk Israel ausmacht, ihre Identität, das waren die biblischen Feste, wo sie natürlich Gott gedankt haben, aber auch Gemeinschaft gepflegt haben. Wir sind nicht nur eine AG, also eine Arbeitsgemeinschaft oder eine Arbeitsgruppe, sondern wir sind Gemeinschaft der Heiligen, die miteinander feiern. Und ihr kennt es alles, ja, wie Jesus hat gerne gegessen, getrunken, Gemeinschaft. Feiert, überlegt euch mal nochmal, ob ihr genug feiert. Ich glaube, wir können nicht genug feiern. Und es hat was zur Ehre Gottes zu tun. Der Herr hat bei der Schöpfung jeden Tag, und er sah an, was er gemacht hat, und er sprach, es war gut oder es war sehr gut. Als ich diesen Blick zurück, also habt ihr eine gute Balance zwischen ranglotzen, aber auch feiern, genießen. Und jetzt zum Abschluss, und dann bete ich noch kurz rein. Das Buch Nehemia endet eigentlich ganz traurig. Und das ist spannend. Nehemia war circa 12 Jahre in Jerusalem und dann ist er wieder zurück nach, zur Burg Susa. Hat er ja versprochen, er kommt wieder zurück, hat 12 Jahre Urlaub gekriegt. nicht schlecht, gell? Dann geht er wieder zurück. Die Ausleger sind sich nicht ganz sicher. Man geht davon aus, ungefähr 10 Jahre liegen dazwischen zwischen seiner nächsten Rückkehr. Und dann kommt er zurück und ihr müsst mal Kapitel 13, da kommen ihm eigentlich fast die Tränen. Ihr habt was von Entscheidungen. Genau die drei Dinge. Sie sind Mischehen eingegangen, sie haben keine Tempelabgaben mehr gegeben und sie haben den Sabbat entheiligt. Genau all diese drei Dinge. Und ich dachte, wie kann das denn sein, dass innerhalb von 10 Jahren von diesem Yes entscheiden so wenig übrig geblieben ist? Und mir kam Gideon, ist interessant, Richter 8, Ende von Gideon, da heißt es, solange Gideon lebte, blieb irgendwie so ähnlich, ich bringe jetzt die Worte nicht ein, also blieb das Volk beim Herrn, sobald er starb, fielen sie wieder ab. Und ich dachte mir nur, irgendwas stimmt da nicht, es muss um Mündigkeit gehen. Mündigkeit heißt, dass es, natürlich hat Leiterschaft eine Verantwortung, ja, Menschen zu begleiten, aber das Ziel muss immer sein, in eine eigene Mündigkeit, weil es kann nicht sein, wenn ein Leiter, wie jetzt hier Nehemia, weggeht, dass dann alles irgendwie zusammenbricht. Wo ist die Eigenständigkeit, die Mündigkeit des Einzelnen? Der Gemeinde hat nicht Power, nur in dem Maße, wie gut die Leiterschaft dieser Gemeinde drauf ist. Ich will die Leiterschaft nicht kleinreden. Aber es geht darum, um die Power jedes Einzelnen und die Mündigkeit von jedem Einzelnen. Selber, eigenständig. Und das ist eben nicht nur, ich habe dann das Gefühl, wenn man das dann so liest, Herr, das ist so, ja, machen wir, wir halten diese Dinge, aber es hat sich nicht tief in ihrem Herzen verändert. Ihr kennt ja das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Das ist dann wie, ja, und dann irgendwie hat es nicht wirklich Wurzeln. Und ich glaube, da seid ihr miteinander verantwortlich. Und mein Ziel ist wirklich immer wieder, wo ich echt denke, auch als Leiter, führe ich Menschen eher in eine Abhängigkeit von mir? Oder setze ich sie frei in eine eigene Mündigkeit und ermutige sie auch dazu? Und es kann vielleicht auch heißen, sie machen die Dinge ein bisschen anders, wie ich es denke, dass es richtig wäre. Aber es geht um Mündigkeit, um Reife. Nehemia 20:23, ich bete noch mit uns. Lass uns aufstehen. Halleluja. Damit würdest du kurz spielen. Ich mache es jetzt nicht mehr lang, keine Sorge. Aber ich möchte einfach noch, Halleluja, Gott. Halleluja. Vater, es waren jetzt einfach viele Punkte und nicht jeder Punkt ist für jeden gleich wichtig. Heiliger Geist, ich bete, dass einer der 12 Punkte oder vielleicht auch mehrere, dass du das highlightest bei jedem Einzelnen auch nochmal. Ich danke dir für meine Geschwister hier. Ich danke dir hier für Holzbau Merkle, Herr, dass hier ein Ort jetzt war über viele Jahre, Gott, wo du gepriesen, angebetet worden bist, wo dein Wort verkündigt worden ist, wo Menschen freigesetzt worden sind. Auch wo manches vielleicht war, was ein bisschen schwierig, herausfordernd war. Aber in all dem, Herr, ist es hier deine Gemeinde. Es ist Gemeinde Jesu, Herr. Und ich danke dir jetzt für diesen Neustart, der jetzt beginnt, auch mit dem Umzug nach Kirchheim, Herr. ich danke dir für alle Türen, die du für die Gemeinde geöffnet hast. Ich danke dir für die Gemeinde, ich danke dir für das Café, das dort entstehen wird. Herr, und ich danke dir, dass du Dinge da vorbereitet hast, gerade besonders auch für diesen Ort, an dieser exponierten Stelle auch in unserer Stadt, Herr. Und möge es wirklich ein Ort sein, wo Menschen hineingezogen werden, weil dort wirklich Lebensraum ist, weil hier Begegnungsort ist, weil hier Menschen dich einfach auch erleben. Aber ich will jetzt ganz besonders nochmal Segen aussprechen über euch als Christuszentrum, dein Kirchheim. Nicht mehr Christuszentrum Bissingen, Christuszentrum Kirchheim. Ich segne euch damit als Leiterschaft, aber auch als jeden Einzelnen. Ich habe gerade einfach das Bild, wo ihr in einer großen Runde zusammensetzt, sitzt und engagiert diskutiert. Aber es ist keine mühsame Diskussion, sondern es ist eine ermutigende Diskussion nach einem richtigen Weg. Und wie in dieser Diskussion plötzlich jemand auch sagt, hey, lass uns mal beten. Und dann ist das Gebet beendet und dann wird weiter gesprochen und euch der Herr einen Weg zeigt. Der voller Kraft ist, voller Hoffnung für diese Welt, für die Menschen. Ich segne euch mit ganz viel Zuversicht, auch jetzt mit Gelingen in dem Umbau. Und dass ihr dann Gemeinde lebt und Gemeinde baut, eben nach den Willen und den Prinzipien des Reiches Gottes. Und dass ihr erfüllt seid eben mit Leidenschaft und Gelassenheit. Und dass ihr euch gegenseitig pusht, ermutigt, aufrichtet. Zum Schluss noch Nehemia heißt, Jahwe tröstet. Und Trost von Gott ist mehr als nur so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ja, das ist auch manchmal, wo das Bild ist, dass der Herr Tränen einsammelt. Aber trösten im biblischen Sinne hat immer was mit Hoffnung geben zu tun, mit Leben freisetzen wieder, Zukunft ermöglichen. Und ich bete, dass der Nehemia-Spirit, so nenne ich es jetzt einfach mal, der Nehemia-Spirit, der letztendlich nichts anderes ist als der Heilige Geist selber, dass der unter euch Raum hat. Und dass der Herr euch in den nächsten Wochen, Monate vielleicht immer wieder an einem Punkt auch diese Message erinnert. Und so segne ich euch mit dem vollen Segen des Himmels im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, Amen, Amen. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören und Gott mit euch. Ja.